steht im Predigerbuch in der Bibel, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 und dann gibt es einen kleinen Sprung ins Kapitel 3, da folgen noch die Verse 10 bis 14. Ich sagte mir, versuch es doch mit der Freude und genieße das Gute. Doch ich sah, auch das ist nichtig. Zum Lachen sagte ich Irrsinn und zur Freude, was bringt sie schon? Ich beschloss, meinen Körper mit Wein zu traktieren. Aber dabei sollte die Weisheit in mir die Führung behalten. Ich wollte auch nach der Dummheit greifen, um herauszufinden, was die Menschen unter dem Himmel tun sollen, was gut für sie ist, solange sie leben. Ich vollbrachte große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich legte mir Gärten und Parks an und pflanzte alle möglichen Obstbäume hinein. Ich legte Teiche an, um den aufsprießenden Wald zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen, obwohl ich schon hausgeborene Sklaven hatte. Außerdem besaß ich mehr Rinder, Schafe und Ziegen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Darüber hinaus stapelte ich Silber und Gold, die Schätze vieler Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und die Lust der Männer, Frauen über Frauen. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch meine Weisheit blieb mir erhalten. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten. Ich musste mir keine einzige Freude versagen, und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, so weit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht. Doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte, und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war das alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ich sah mir an, womit Gott die Menschen sich abmühen lässt. Alles hat er so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn ein Mensch isst und trinkt und bei all seiner Mühe etwas Gutes sieht, dann ist das eine Gabe Gottes. Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, ewig ist. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, dass man in Ehrfurcht zu ihm aufschaut.
Guten Morgen. Wie oft hast du schon Menschen Glück gewünscht? Also so wie herzlichen Glückwunsch oder viel Glück und viel Segen. Was hast du dann da gewünscht und ist das in Erfüllung gekommen? Woran weiß man, ob das passiert? Bist du glücklich? Was ist Glück überhaupt? Herzlich willkommen in dieser Predigtreihe, die heißt Wege zum Glück. Und wir beschäftigen uns mit Glück, glücklich sein, glücklich werden und wie das geht. Und das ist ein sehr, sehr spannendes, vielfältiges Thema. Und wir haben eine Grundannahme in dieser Serie, dass wir denken, dass jeder Mensch irgendwie glücklich werden will. Und ich habe darüber nachgedacht und ich würde mich selber gar nicht als Glückssucher oder sowas beschreiben, habe dann darüber nachgedacht und gemerkt, irgendwie bin ich das schon, aber ich würde, glaube ich, andere Begriffe dafür verwenden. Ich würde vielleicht sagen, ich suche danach irgendwo so richtig anzukommen oder zufrieden zu sein oder ja, vielleicht auch glücklich. Davon gehen wir aus und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch das auf seine ganz persönliche Weise irgendwie versucht, glücklich zu werden. Zufrieden zu werden, anzukommen. Und es gibt unglaublich viele, viele Wege. Wir haben eine Infografik für diese Predigtserie vorbereitet. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung als Download. Und da ist ein bisschen aufgezeichnet, gemalt, welche Wege man überhaupt gehen kann, um glücklich zu werden. Und vielleicht macht es Spaß, das mal durchzugehen, wo ihr euch da selber entdeckt. Und weil es so viele Wege gibt, gibt es auch immer wieder Punkte, wo ihr euch selbst eintragen könnt, weil wir gar nicht auf alle Ideen gekommen sind, wie man überhaupt glücklich werden kann, wodurch, was Leute versuchen. Vielleicht macht es dir Spaß, das mal durchzugucken, könnte zur Selbstreflexion oder einfach zur Erheiterung dienen. Wenn man sich diese Frage stellt, was funktioniert denn überhaupt? Wer ist denn glücklich? Dann macht es voll Sinn, Leute zu fragen, die manche dieser Wege zum Glück wirklich ausgiebig ausprobiert haben. So, man könnte vielleicht sagen, Glücksexperten. Es gibt ja auch extrem viele Leute, die gerade Bücher darüber schreiben, Der Markt ist voll mit Experten, die was zum Thema Glück sagen. Und die sind wahrscheinlich relativ wichtig, sich die anzugucken, die Wege sehr ausgiebig beschritten haben. Jetzt könnte man Prominente anführen, die sind meistens gut aussehend, haben hoffentlich Geld, sind erfolgreich und so weiter. Oder vielleicht Fußballprofis. Und ja, es ist spannend, die mal zu interviewen, mal zu hören. Was denkt ihr, wie man glücklich wird? Funktioniert das? Seid ihr glücklich? Und viele sagen erstaunlicherweise, ich habe das ausprobiert, aber irgendwie so richtig klappt das nicht. Einer davon ist André Schürrle, der hat Anfang des Jahres in einem Interview gesagt, ich habe lange eine Rolle gespielt, von der ich dachte, dass ich sie spielen müsste. Ganz tief im Innern wusste ich, dass es mir nichts gibt, ein schnelles Auto zu fahren. Heute kann ich immer weniger verstehen, welche unnützen Dinge mir mal wichtig waren. Klamotten zum Beispiel. Hauptsache teuer. So ist man in die Kabine gegangen. Und irgendwie erwartet man von Leuten, ja, irgendwie müsst ihr doch wissen, wie es ist. Irgendwie meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich kann nicht so viel Geld verdienen oder ich sehe nicht so gut aus wie andere. Und das Coole ist, in der Bibel haben wir eine Person, die in dieses Muster fällt und die darüber geschrieben hat. Und lass uns das anschauen, seine Weisheit lesen und was Gott auch dazu zu sagen hat. Und diese Person ist Salomo. Wir schauen uns das Buch der Prediger, des Predigers an. Und in dem Buch steht nicht ganz genau, wer der Prediger ist, aber die Vermutung liegt ziemlich nahe, dass es Salomo ist. Es geht nämlich um einen Lehrer, einen sehr, sehr weisen Menschen, der seine Weisheiten weitergibt und der König war, Sohn von König David und König in Jerusalem. Und das trifft alles und auch, wie man den weiter beschrieben liest, betrifft sehr, sehr wahrscheinlich auf Salomo zu. Also nehmen wir mal an, dass das Salomo ist. Und in dieser Predigt schauen wir uns einen seiner Wege an, die er versucht, auf dem er versucht, glücklich zu werden. Er hat es nämlich tatsächlich eher ein bisschen strategisch angegangen und verschiedene Dinge wirklich ausprobiert, wirklich erforscht. Er ist wie so ein Glücksforscher, wenn man manches liest. Zumindest heute sehen wir, dass er da sehr strategisch rangeht. Und er versucht, durch Genuss, Freude an Dingen, Vergnügen glücklich zu werden. Also eher ein vielschichtiges Ding. Und ich habe darüber nachgedacht, was sind für mich so, was ist Genuss, wo erlebe ich Momente des Glücks durch Genuss? Und das ist, nach einem harten Arbeitstag zur Ruhe zu kommen, zurückzublicken. Das ist gute Funkmusik zu hören. Das ist aber auch, wenn mein kleiner Sohn, der sehr unruhig ist, mal länger als 30 Sekunden auf meinem Schoß sitzt und den Kopf an meine Brust anlehnt. Und wir einfach sitzen und den Moment genießen. Und sehr viele andere Möglichkeiten. Ich möchte mit euch heute diese Predigt, mir den Text anschauen in dieser Predigt in drei Punkten. Der erste ist das Experiment, der zweite ist das Ergebnis und der dritte das Fazit. Das Experiment, das Ergebnis und das Fazit. Und wir starten mit das Experiment, mit dem Experiment. In Vers 1 beschreibt, nochmal vorher. Wir starten in Kapitel 2. Bevor vorher im Buch Prediger schon anderes passiert. Salomo hat sich dem Thema Weisheit und Einsicht gestellt und herausgefunden, inwieweit man damit glücklich werden kann. Und er sagt, die sind wichtige Dinge, Weisheit und Einsicht. Aber manchmal machen die eher traurig, weil man so viel weiß und so viel sieht, was nicht gut ist in dieser Welt. Und es ist kein funktionierender Weg zum Glück. Sehr ernüchternd, das erste Kapitel zu lesen, aber das ist ja nicht das Ende des Buches. Wir befinden uns jetzt, Kapitel 2, und er beschreibt in Vers 1, was jetzt sein Versuchsaufbau ist. Er sagt, ich versuche es, spricht zu seinem Herzen, versuche es doch mit der Freude und genieße das Gute. Spaß, Freude, Ausgelassenheit, das versucht er und er sagt ziemlich direkt, das klappt nicht. Und ich habe mich erinnert an manche Abende, wo ich nach einem Abend voller Ausgelassenheit und Freude und Lachen, ich habe buchstäblich fast den ganzen Abend gelacht, bin ich nach Hause gegangen und habe mich so leer gefühlt wie selten in meinem Leben. Und ich konnte mich mit diesem Urteil von Salomo voll identifizieren. Vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt. Und er sagt, nur Lachen, das macht nicht glücklich. Und er modifiziert den Versuch hier direkt und sagt, okay, jetzt versuche ich es mit Genuss, Freude und Gutem in Kombination mit, ich bin ein sehr weiser Mensch, Gott hat ihm das geschenkt, sehr, sehr klug zu sein, ich kombiniere das. Ich setze das voll ein, alles, was ich habe, und probiere durch Genuss auf eine gute Weise glücklich zu werden. Und in den Versen 3 bis 9 lesen wir dann, wie er es versucht. Und der Aufbau ist immer so, es gibt irgendein Verb, irgendeine Tätigkeit, die ihr macht, um etwas zu bekommen. Also immer ein Verb und dann ein Objekt. Wie zum Beispiel, er pflanzte sich Weinberge. Das ist für die nächsten Verse ist immer das Vorgehen. Und ich habe mir das angeguckt und die Sachen gelesen und versucht, so ein bisschen auf heute zu übertragen, was wäre das heute. Und mir ist aufgegangen, genau die gleichen Wege, die er versucht, die gehen wir. So, jeder von uns auf irgendwelche Weise. Da konnte ich mich voll sehen, da konnte ich ganz viele meiner Freunde sehen. Das fiel mir sehr leicht und ich nehme euch ein bisschen mit rein, was die Dinge, die er hier tut, für heute übertragen bedeuten würden. Das erste ist, er setzt auf Wohneigentum. Er baut sich Häuser. Paläste natürlich dann als König. Wir sind umgeben von den preußischen Palästen der Leute, die haben das auch getrieben. Die Preußen sich ordentlich was gebaut und auch wir. Wohneigentum ist teuer in dieser Stadt. Wir wissen, was das wert ist. Wir können es uns in vielen Fällen nicht leisten. Wir denken aber trotzdem häufig darüber nach. Wir wünschen uns geringere Mieten. Und da, wo unsere Möglichkeiten, das selbst zu erwerben, das Häuser zu gestalten, da richten wir diesen Wunsch auf die Wohnungseinrichtung zum Beispiel, auf Dekoration, stecken da viel Liebe rein, dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass andere sich daran freuen, wenn wir da sind oder beeindruckt sind von dem, von unserem Geschmack. Das ist ein Weg, wie wir durch Genuss von Häusern, Wohneigentum glücklich werden wollen heute. Oder eine gute Quelle für täglichen Bedarf an Lebensmitteln und Genussmitteln. Genauso wie bei ihm. Bei ihm sieht das so aus, er pflanzt sich Weinberge, Obstbäume, Rinder, Schafe, Ziegen hat er ganz viele, erwirbt sich die. Und wir sind auf der Suche nach guten Einkaufsmöglichkeiten, wo man gute Produkte hat, die gut für die Gesundheit sind. Oder wirklich guter Kaffee. Immer auf der Suche nach der neuesten Sorte oder der besten. Das ist für uns auch genauso wichtig. Oder naturnahes Wohnen, Natur erleben, auftanken in der Natur. Es ist super gesund, in den Wald zu gehen. Das tut unserem Organismus gut. Bleibt nicht zu viel drin dieser Tage. Und er macht es auch. Gärte, Parks, Teiche, Wald legt er an. Oder Arbeit auslagern. Das probiert er auch. Möglichst wenig selbst arbeiten. Andere für einen arbeiten lassen, das Geld für sich arbeiten lassen. So sieht das heute aus. Oder als Unternehmer Menschen dafür anstellen, um dann selber das Richtige tun zu können. Oder manche haben die Finanzstrategie, ein passives Einkommen aufzubauen, das dann für einen arbeitet. Und er macht es durch Sklaven, Arbeitskräfte und Tiere, die er für sich arbeiten lässt. Manche hoffen sich davon, ein ausgewogenes Verhältnis von Ruhe und Arbeit, dadurch glücklich zu werden oder endlich mal zu ruhen oder zu entspannen. Oder was er auch versucht, Klassiker heute genauso wie immer, Reichtum, Besitz, Aktien. Für manche funktioniert das so wie bei Dagobert Duck, Hauptsache wir haben es. Bei manchen ist das nur die Gewähr für Sicherheit und versuchen dadurch glücklich zu werden, eine Stabilität zu haben im Leben. Andere tauschen ihren Besitz dafür ein, dass sie Erlebnisse von Genialem haben und davon zehren und dadurch glücklich werden wollen. Genauso er. Er hat Silber, Gold und Schätze. Oder wir genießen Kunst. Kunst, Musik, Literatur, Bücher, Filme. Durch Streaming-Services steht uns die ganze Welt da heutzutage offen. Wir können so viel Kultur genießen. Und er macht das, indem er sich Sänger und Sängerinnen anstellt. Oder, anderer Klassiker, Liebe und Sex. Wer erwartet davon nicht Glück? Vielleicht manche von euch, aber trotzdem. Er sagt, Lust der Männer, Frauen über Frauen. Und wenn wir andere Texte der Bibel lesen, dann merken wir, Salomo hatte so um die 1000 Ehefrauen. Das ist viel Potenzial für guten Sex, würde ich sagen. Und er schreibt weiter, Macht, Reichtum, Weisheit, das blieb mir. Ich hatte das alles. Okay. Bei all dem, was du gehört hast, was ich dir vorgestellt habe, was Salomo versucht hat, wo findest du dich vielleicht wieder? Wo richtest du deinen Genuss drauf? Was gibt dir richtig was? Was gönnst du dir gerne von dem, was ich gesagt habe? Pausier gerne das Video, denk mal einen kurzen Moment drüber nach. Und dann machen wir gleich weiter mit Punkt 2. Punkt 2, das Ergebnis. Salomo konnte sich nicht nur alles gönnen, er hat es auch getan. Er hat es wirklich ausgekostet und genossen, was ihm zur Verfügung stand. Ich stelle mir seinen Rückblick, den wir gleich lesen, so ein bisschen so vor. Er sitzt an einem Berghang, ein gutes Glas Wein in der Hand, hat gerade richtig gut gegessen, die Sonne geht unter, es ist wunderschöne Farbstimmung und er schaut in ein Tal, wo seine Weinberge sind und seine Herden weiden und die Arbeiter, die für ihn arbeiten, gerade lachend nach Hause gehen und den Feierabend genießen. Und er sitzt und genießt und hat einen Moment des Glücks und denkt, jetzt ist doch ein guter Moment, um mal auszuwerten. Die letzten Jahre, alles, was ich bewusst in diese Erforschung des Wegs zum Glück reingesteckt habe, was bringt das? Funktioniert es? Leg mal die Hand aufs Herz, sei mal ehrlich mit dir, Salomo. Wie läuft es eigentlich? Und wir lesen Kapitel 2, Vers 11. Doch als ich mir alles ansah, was ich getan und erreicht hatte und die Mühe bedachte, die ich dafür aufwenden musste, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Okay, krass. Das war für mich beim Lesen überraschend. Und dann muss man mal ein bisschen angucken, wie kommt er zu dieser Aussage? Wie ist sein Rechenweg? Er wiegt ab die Freude gegen die Mühe und die Vergänglichkeit. Und wir schauen uns das an. Die Freude, es macht unglaubliche Freude, vielen Menschen Dinge aufzubauen, zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eins der Geheimnisse des Erfolgs von Age of Empire, das ja immer noch gespielt wird. Es ist schön, Dinge zu erschaffen und zu entwickeln. Es macht Freude. Das erlebt Salomo. Er setzt hier immer was ein und bekommt was dafür. Das ist schön. Und dann, wenn man es hat, dann ist Salomo auch der Typ, der es dann genießt. Der es dann konsumiert, wenn es zu konsumieren ist. Und es nutzt auf die Weise, wie es gut ist. Also die Freude am Gewinnen und die Freude am Auskosten. Die auf der einen Seite. Wow, das ist stark. Das könnte glücklich machen. Und er wiegt dagegen auf, das, was ich aber auch reinstecken muss. Die Mühe, die Arbeitskraft, die Arbeitszeit, das Geld, was ich reinstecken muss. Und auch die Sorge, die schlaflosen Nächte, die ich investieren muss, um etwas zu bekommen, die steckt ja auch, die wiegt ja auch mit ab. Die müssen mit in die Rechnung einfließen. Und jetzt fügt er was anderes hinzu und sagt, das müssen wir auch mit einberechnen. Und das ist, all die Dinge, die ich bekommen habe, die ich erworben habe, in die ich mich investiert habe, die sind vergänglich. Die gehen wieder vorbei. Entweder die gehen von selbst ein, wenn man sich nicht drum kümmert, oder trotzdem haben die ein Ablaufdatum, oder die sterben, oder ich sterbe, oder irgendwer kommt und nimmt es weg. Wenn ich diese Rechnung ausrechne, dann muss ich zum Fazit kommen, es lohnt sich nicht. Es ist nichtig. Es ist wie ein Haschen nach Wind, als ob man den Wind fangen möchte, oder als ob, wenn ihr jetzt rausgehen würdet, vor die Tür das Fenster aufmacht, ausatmet, man sieht die Feuchtigkeit, einen kurzen Moment Atem, Hauch und dann ist es weg. Dieses Bild verwendet er dafür. So ist es. Finde ich ernüchternd. Aber wenn ich die Welt betrachte, dann sehe ich das auch. Dann sehe ich, dass Kinder auf dem Spielplatz mit Freude spielen, dass sie mit Genuss bei der Sache sind, dass sie sich verlieren in dem Spiel. Und dann muss man aus wirklich guten Gründen muss man aufhören und gehen. Und die Kinder toben und schreien und weinen und wollen nicht. Es muss aber aufhören, weil man zum Essen muss und damit der nächste Tag gut läuft. Und diese Trauer und dieser Zorn, die überlagern das Schöne, was gewesen ist. Oder wenn ihr Dinge habt, die ihr genießt. Dinge nutzen sich ab. Der Genuss bleibt nicht in dem gleichen Level, wie man es einmal gehabt hat. Man braucht neue Reize. Man muss die Dosis erhöhen. Neue Anreize, neue Dinge entdecken. Genuss ist vergänglich. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, irgendwie muss doch über Genuss, da sind doch Momente des Glücks. Irgendwie muss das doch funktionieren. Und dann lohnt es sich nochmal genau hinzuschauen, was genießt denn Salomo hier eigentlich? Er sucht anhaltendes, tiefes, wahrhaftes Glück angekommen sein. Er sucht das Glück bei vergänglichen Dingen. Es gibt eine Formulierung, die taucht immer wieder im Buch auf, nämlich das ist das Leben unter der Sonne. Und das ist das Leben in dieser Welt, die nicht perfekt ist und die endlich ist. Und hier, in dieser Welt, macht er sein Experiment. Ein Experiment aus der Perspektive eines Materialisten, ohne die Ewigkeit und ohne das Göttliche in Betracht zu beziehen. Materialismus bedeutet nämlich einfach, dass dein Glück, deine Freude, deine Zufriedenheit und deine Befriedigung an etwas in dieser materiellen Welt gebunden sind, unter dieser Sonne. Und da ist alles vergänglich, endlich und vorübergehend. Alles, wonach wir auf dieser Erde streben, ist endlich, weil diese Welt endlich ist und weil wir endlich sind. Es ist begrenzt und zerbrechlich. Und auch Jesus ist dieser Auffassung und sagt in Matthäus 6, strebt nicht nach Dingen in dieser Welt, denn sie können euch geklaut werden, sie werden vergehen. Strebt nach etwas außerhalb dieser Welt und sammelt euch dort Schätze. Und da wird euer Herz sein. Und die Freude an Endlichem muss deswegen endlich bleiben. Und wenn der Anlass zur Freude verschwindet, dann verschwindet die Freude. Und manchmal dann auch die Erinnerung an die Freude, Stück für Stück, je weiter das her ist. Und Genuss ist vergänglich. Und das Beste, was wir hier auf dieser Erde bekommen können, sind Momente des Glücks. Schöne Momente des Glücks, die aber vorbeigehen. Punkt 3, das Fazit. Salomo bleibt nicht dabei stehen, bei diesem ernüchternden Ergebnis, sondern denkt weiter darüber nach, bewegt das als sehr weiser Mann weiter in seinem Herzen. Und jetzt lesen wir die Verse aus Kapitel 3, Verse 10 bis 14. Und das Fazit läge ja nahe, dass er sagt, Genuss funktioniert nicht, von daher ist es Unsinn. Lass uns das einfach lassen. Lass uns nach einem möglichst ausgeglichenen Leben streben, das weder von den Tiefen noch von den Höhen des Lebens irgendwie beeinflusst wird. Lass uns einfach neutral sein und dann ist das das beste Leben, das wir haben können. Das ist nicht sein Weg. Er sagt, lasst uns ausrichten nach etwas, das nicht vergeht. Er sagt es eher ein bisschen zwischen den Zeilen, aber ihr merkt gleich, wie ich da hinkomme. Er sagt, nur eins ist dauerhaft und das Vergnügen an ihm macht dauerhaft glücklich. Die Bibel beschreibt das auch an anderer Stelle, zum Beispiel im Psalm 73, Vers 28. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich zu meinem Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen, was du getan hast. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Das ist das, wo Genuss zum Ziel kommen kann. Der Genuss an Dauerhaftem, der Genuss an dem Einzigen, der keinen Anfang und kein Ende hat, Gott. Nun sind Gott und Menschen zwei sehr unterschiedliche Wesen. Gott ist unendlich, ist ewig, das ist seine Definition. Und wir Menschen sind endlich. Jeder von uns wird ins Gras beißen. Und der Text hier sagt, er hat uns aber etwas von Gott gegeben. Er hat uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Und das passt zu den anderen Beschreibungen, die die Bibel wählt. Nämlich sie sagt, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen. Wir sind nicht eins wie Gott, aber wir sind sehr, sehr ähnlich. Und das ist hier. Wir sind Ewigkeitswesen irgendwie darauf angelegt. Der Mensch ist vergänglich, aber auf die Unvergänglichkeit hin geschaffen. Wir sind auf das Ewige, auf Gott bezogene Wesen. Und wir werden nur glücklich bei ihm. Das ist so ein bisschen wie die Pflanzen und die Sonne. Die Pflanzen sind auf die Sonne ausgerichtet. Wir haben so ein paar Sukkulenten, die brauchen gar nicht viel Wasser, man kann die sehr schnell ertränken, aber jetzt gerade im Winter brauchen die auch viel Licht. Und diese Stelle auf diesem Planeten, wo wir leben, gibt nicht so viel davon her. Und jetzt werfen die reihenweise ihre Blätter ab und wir machen uns Gedanken, ob die das überleben. Die brauchen Sonne. Wir Menschen brauchen Sonne. Wir brauchen Gott. Wir brauchen das Unvergängliche in unserem Leben. Wo wir das nicht haben, geht es uns nicht gut. Und die Bibel beschreibt eine Zeit ohne Zeit, wo wir bei Gott sein werden. Gott ist bei den Menschen. Wir sind dort dann angekommen. Wir leben damit, wie wir gedacht sind. Zutiefst erfüllt, zutiefst sinnerfüllt, zutiefst angekommen, zutiefst glücklich. Wie ist der Weg dahin? Wie werden wir nun ganz praktisch glücklich? Für uns Christen ist Jesus das Zentrum des Glaubens und der das möglich macht. Er ist das Portal in diese Welt. Ich gucke gerade Star Wars, deswegen diese Analogie, das Portal. Und der Glaube an ihn schaltet den Zugang dahin frei. Das ist alles. Aber der Glaube woran? Jesus, was heißt das? Das heißt, Jesus ist Gott. Die Ewigkeit kommt in unsere Welt. Jesus wird Mensch und verkörpert Gott. Wir können in Jesus Gott erkennen und von daher Gottes Eigenschaften genießen, sodass wir sie verstehen können. So gut wie Jesus ist, so wahr wie er ist, so ehrlich wie er ist, so hart er manchmal ist gegenüber dem Bösen. So ist Gott eigentlich, so liebevoll, so väterlich, so vorbildlich. Das ist Gott. Wo wir Jesus sehen, können wir Gottes Charakter genießen und sehen. Das ist das eine. Wir müssen glauben, dass Jesus Gott in menschlicher Form ist. Und der andere Teil ist, dass Jesus uns mit Gott ins Reine gebracht hat. Die Bibel beschreibt, dass wir in einem Zustand, in einer Beziehung zu Gott leben, die nicht in Ordnung ist, die von Angst und Feindlichkeit geprägt ist und von Hass und Ignoranz. Und das ist nicht gut. Das macht nicht glücklich. Das wissen wir auch. Und Jesus ermöglicht uns eine Beziehung von Freundschaft und Liebe und Familie, die zu Glück führt. Und er tut das, indem er Schuld ausräumt. Und was ist unsere Schuld hier in diesem Sinne? Die Schuld, die wir uns eingestehen müssen, ist, dass wir die Dinge mehr feiern als den, der die Dinge gemacht hat. Dass wir uns mehr von den Dingen erhoffen, dass wir uns Genuss von, setze ein, was du möchtest, mehr bringen, dass wir das denken, als Gott zu genießen. Das ist menschlich. Und das ist nicht gut. Und das ist Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Und Jesus sagt, ich sterbe für alle Schuld, ich nehme sie auf und tut das am Kreuz. Und von daher ist für uns das Kreuz nicht ein Ort des Schocks und der Trauer. Was furchtbare Dinge sind dort passiert. Ein Unschuldiger wurde dort zu Tode gefoltert. Für uns ist das Kreuz der Ort, an dem wir Freude und Dankbarkeit haben können, weil das für uns bedeutet, das Portal ist freigeschaltet, der Weg zu unendlichem Glück ist offen. Wenn wir das glauben, dann haben wir so viel Grund, Gott zu genießen. Alles wird uns dahin ziehen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seht einen wunderschönen Menschen und die Schönheit fesselt euch und ihr denkt, wow, wie gut sieht diese Person aus? Wie schön ist das? Dann ist es ähnlich wie das, was uns mit Gott erwartet. Wir werden ergriffen sein von seiner Schönheit, von seiner Genialität. Wir werden gar nicht anders können, als zu sagen, wow, wow. Und das ist der Ort, das ist der Zustand des Glücks, für den wir geschaffen sind, den Gott sich wünscht. Das ist angekommen sein. Wow, erfasst sein, komplett. Ich kann keine Worte dafür finden. Komplett überwältigt von Gutem, von Genuss, von Staunen, von Anbetung, von Dankbarkeit, von Freude. Das ist der Ort, an dem wir sein sollen. Vielleicht glaubst du das und vielleicht sehnst du dich danach und vielleicht klingt es ziemlich abgefahren für dich und du kannst wenig damit anfangen. Wenn du bis jetzt merkst, dieses Glücksuchen ist noch gar nichts für mich, dann ermutige ich dich, nach dem Glück zu suchen, weil ich glaube, es ist zu finden. Wenn du bereits auf der Glückssuche bist, dann ermutige ich dich, Gott auszuprobieren, weil ich davon überzeugt bin und unser Text mit uns, dass viel tieferes, viel anhaltenderes Glück bei dem zu finden ist, der all das geschaffen hat, als in den Dingen, die er geschaffen hat. Okay, aber was ist so weit, so gut? Was ist mit den Dingen, die er geschaffen hat? Was ist mit, ich halte meine Nase über eine Kaffeetasse und es macht etwas mit mir? Was ist, ich schwenke ein Whiskyglas und sehe, wie die Tropfen am Rand herunterlaufen und mir läuft das Wasser im Mund zusammen? Was ist damit? Ist es nichtig? Wofür ist das gut? Was ist der Sinn von Genuss? Nach dem ernüchternden Es ist nichtig und ein Haschen nach Wind, sagt Salomo, Genuss ist weiter richtig gut. 3 Vers 12 und 13. Ich erkannte, dass die Menschen nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Und wenn ein Mensch isst und trinkt und etwas Gutes sieht, dann ist das bei all seiner Mühe doch auch eine Gabe Gottes. Salomo sagt also hier, Gott hat das Gute geschaffen, hat sich dabei was gedacht und deswegen ist Vergnügen und das Genießen davon gut. Und wofür? Weil alles, was wir genießen, ein Hinweis ist auf den, der es gemacht hat, der es uns geschenkt hat. Sagt hier, es ist eine Gabe Gottes, es ist ein Geschenk. Es ist was Unverdientes, was wir einfach bekommen, damit es uns gut gehen soll. Es ist gut zu genießen. Nach Weihnachten waren wir auf dem Heimweg mit einem geliehenen Auto hier nach Potsdam, sind 500 Kilometer gefahren und es gab immer wieder Schilder. Links und rechts nach Berlin und Potsdam. Und es war cool zu wissen, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich stelle mir Dinge zu genießen so ein bisschen wie diese Hinweisschilder vor. Ich habe euch eins mitgebracht. Danke an meine Frau für die Herstellung. Alle Dinge, die wir genießen, sind sowas. Die haben das Potenzial, uns auf Gott hinzuweisen, der die gemacht hat, damit wir sie genießen können, der sie gut gemacht hat, damit wir uns daran freuen können, der sie gemacht hat, damit wir sagen können, wow, das hast du dir gut ausgedacht. Dankeschön, wie cool. Das ist richtig gut, das riecht richtig gut, das schmeckt richtig gut, das macht was mit meinen Geschmacksknospen, das macht was mit meiner Seele. Wow, cool. Und ich glaube, je mehr wir die Welt so angehen, dass wir das, was wir genießen können, auf Gott zurückführen, desto mehr wird das eine Eigendynamik in uns entwickeln. Von den Schildern her gedacht. Je näher ich dem Ziel komme, desto häufiger werden die Schilder, die mich dahin weisen. Wenn ich irgendwo in Buxtehude bin, dann sind sehr wenige Potsdam-Schilder. Aber je näher ich an Potsdam bin, gibt es immer mehr Potsdam-Schilder. Aber auch wenn ich anfange, danach zu suchen, nach Potsdam-Schildern, dann werden mir mehr auffallen. Die sind nicht mehr oder weniger als sonst, aber die sind mir präsenter. Und ich glaube, diese beiden Mechanismen treffen auch zu. Je mehr wir Gott genießen, desto mehr werden wir entdecken, wo wir Gott überhaupt genießen können. Und je mehr werden wir genusserfüllte, freudevolle Menschen sein, die ihn genießen, dahinter, hinter dem, was er uns geschenkt hat. Und das führt uns dahin, wo wir sein sollen, nämlich vor Gott und ihn anbeten. Mir hat neulich jemand eine Weisheit weitergegeben. Du erkennst daran, dass du etwas genießt, dass du Danke sagen musst oder es anderen erzählen musst. Also wahrer Genuss ist nur, wenn es irgendwie auch was mit mir macht, dass ich es teilen will oder dass ich Danke dafür sagen will. Und das fand ich eine richtig starke Definition, die mir hilft zu sehen, was überhaupt Genuss ist. Und so führt uns auch das Genießen von Gottes guten Gaben hin, dass wir das teilen wollen, dass wir Danke sagen wollen. Und das ist Anbetung und das ist Genuss und das ist Evangelisation, Menschen von Gott erzählen. Wie cool er das gemacht hat. Es liegt eine enorme Kraft darin, die ich bisher in meinem Leben zu wenig entdeckt habe, aber von der ich neu begeistert bin. Und jetzt zum Schluss ein paar ganz, ganz kurze Punkte. Wenn ihr das in euch kultivieren wollt, wenn ihr Bock habt auf mehr Genuss an Gott, ein paar Ideen. Fühlt euch zu nichts gezwungen, darum geht es gar nicht. Sondern wenn ihr genießen wollt, ein paar Ideen. Gott hat uns einen Tag in der Woche gegeben als Ruhetag, um ihn zu genießen. Wir haben 24 Stunden von Gott geschenkt bekommen als Genusstag. Ihn zu genießen, das zu genießen, was er gemacht hat. Hammer. Wir haben, genau, ich habe ein Buch für euch mitgebracht. Das heißt Sehnsucht nach Gott von John Piper. Das scheint mir John Pipers Lebensthema zu sein, Gott zu genießen. Da ist richtig viel Gutes drin. Macht euch auf die Reise. Lest gerne dieses Buch. Eine andere Idee. Bisschen seltsam, aber es kommt gleich. Macht einen Spaziergang über den Friedhof. Ich habe euch eben schon gesagt, es ist wichtig, ab und zu rauszukommen. Einerseits das, Natur und Bewegung können wir dort genießen. Aber wir können uns auch das bewusst machen, was Salomo hier sagt. Unsere eigene Vergänglichkeit. Das ist wichtig. Und das kann uns an Gott erinnern. Und wir können Gottes Wirken in der Geschichte sehen, weil wir ständig Jahreszahlen vor Augen haben. Und Leben von Menschen darauf zurückblicken. Anderes starkes Ding, ihr könnt Naturdokus schauen. So viele Naturdokus führen zum Staunen hin, dass wir begeistert sind von dem, wie die Natur ist. Wow, das sind eigentlich alles krasse Hinweisschilder auf Gott, der sich sowas so krass ausgedacht hat. Viele Christen haben die Gewohnheit entwickelt, vor oder nach dem Essen zu danken für das, was Gott geschenkt hat. Das ist eine richtig coole Gewohnheit, die das kultiviert. Gott zu feiern in dem, was er uns zu genießen gegeben hat. Wenn du das noch nicht machst, Empfehlung. Das erinnert dich ständig an Gott. Richtig gut. Oder nimm dir diese Woche mal Zeit, bewusst zu genießen. Wenn du eine Sache weißt, die du so richtig genießt, dann nimm dir mal Zeit dafür. Halt mal inne und bring das mit Gott in Verbindung. Beim Bibellesen Tipp, kannst du dir die Frage stellen, worüber kann ich hier über Gott staunen? Das führt dich auch zu ihm hin und zum Genießen. Und das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, aber eine Sache zum Schluss, Freude und Genuss braucht den Ausdruck von Freude und Genuss. Das heißt, teilt es gern. dankt Gott entweder dafür oder erzählt es jemandem oder macht ein Foto davon, postet das bei Insta und erzählt der Welt davon. Soweit von mir heute. Ich wünsche euch viel Glück und viel Segen.